SRF 1.
Kaffeeland Schweiz. Die Trend-Sommerserie.
Man glaubt es kaum. Die Schweiz ist eine Kaffeenation. Zwar wachsen hierzulande nur wenige Bohnen, aber sie werden gehandelt und geröstet. Die Zahl ist eindrücklich. 3/4 des weltweiten Kaffeehandels laufen über die Schweiz. Kaffee ist ein wichtiges Exportprodukt, wichtiger sogar als Schokolade. Und natürlich wird Kaffee auch hierzulande gern getrunken, als Genuss- oder Aufputschmittel, zu Hause im stilvollen Kaffee oder aus dem Plastikbecher vom Takeaway-Stand. Im Schnitt trinkt jeder Mann und jede Frau 1200 Tassen pro Jahr. Die Schweiz ist eine Kaffeenation. Grund genug, um genau hinzuschauen. Und das tun wir diesen Sommer. Hier im Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Radio hören und dazu einen Kaffee genießen. Was gibt's Schöneres? Welchen Kaffee bevorzugen Sie? Arabica oder Robusta? Eine der beiden wichtigsten Sorten? Wodurch unterscheiden sich die einzelnen Kaffeesorten überhaupt? Im ersten Teil unserer Sommerserie gehen wir solchen grundsätzlichen Fragen nach. Normalerweise wächst die Kaffeepflanze in Ländern um den Äquator, also im tropischen Klima. Die Pflanze gedeiht aber auch in der Schweiz, allerdings im Gewächshaus. Zum Beispiel im Tropenhaus Wollhusen. Dort ist um die Kaffeeplantage herum nun eine Ausstellung entwickelt worden. Eine Entdeckungsreise in die Welt des Kaffees. Manuel Rentsch hat die Ausstellung besucht.
Ja, ich stehe hier mitten im Dschungel, sozusagen im Dschungel, denn um mich herum ist alles grün. Es gibt hier einen Bananenbaum, der ist etwa, ja, ich würde sagen, dreimal so groß wie ich. Und dann, wenn ich nach oben schaue, da sehe ich das Glasdach, das ist alles überspannt. Das Gewächshaus, wir sind im Tropenhaus Wollhusen. Zu meiner Linken, da wächst Zuckerrohr. Und wenn ich mich hier weiter umschaue, dann sind dies alles exotische Pflanzen, die man eigentlich kennt. Die Früchte vor allem, aber diese Pflanzen, die findet man halt nicht unbedingt hierzulande. Da gibt es zum Beispiel Ananas, Mango, Kakao, Kokospflanze, Baumwollpflanze, Ingwer und so weiter. Es ist ein spezieller Ort hier im Tropenhaus in Wollhusen. Es gibt wenige Plätze in der Schweiz, wo auf so engem Raum so viele exotische Pflanzen wachsen. Machen wir uns nun auf den Weg. Wir suchen die Kaffeepflanze. Mal schauen. Da hinten, da sehe ich auch den Leiter des Tropenhauses Wollhusen, Pius Marti.
Hier stehen Sie vor den Kaffeepflanzen des Tropenhauses Wollhusen. Sie sind jetzt in wunderbarer Pracht. Im Frühling, Sommer haben Sie die Blätter entfaltet und gedeihen jetzt sehr, sehr schön.
Wie viele Stück haben wir jetzt? Schauen wir da ein bisschen diese Kaffeepflanzen an. Das sind, wie viele Stück sind das etwa?
Das sind gut ein Dutzend Kaffeepflanzen, die hier im Erlebnishaus stehen. Dann sind noch einige, die wir im Produktionshaus haben.
Spricht man eigentlich im Zusammenhang von Kaffeepflanzen eher von Baum oder Strauch?
Das ist ein Kaffeestrauch, also strauchartig. Die Kaffeepflanze, die wird beschnitten, die könnte durchaus 5 Meter groß werden. Aber aus arbeitswirtschaftlichen Gründen werden auch sonst die Kaffeesträucher immer beschnitten, sodass man eigentlich in einer Arbeitshöhe ernten kann. Und das ist dann vielleicht eben 2-3 Meter hohe Pflanzen.
Jetzt sind Sie etwa 2-3 Meter, wie Sie auch gesagt haben. Wie lange hat es gedauert, bis diese Kaffeepflanzen nun so groß geworden sind?
Wie alle tropischen Pflanzen wachsen die auch ziemlich schnell. Und diese hier, die sind jetzt rund 4-5 Jahre alt. Wir haben ältere hinten, die sind nun schon 12 Jahre alt. Das waren die ersten Pflanzen, die Mutterpflanzen, die wir importiert haben.
Sie haben gesagt, importiert. Konnten Sie da nicht einfach eine Kaffeebohne in den Boden setzen und dann sind sie gewachsen? Mussten Sie Setzlinge zukaufen, importieren? Wie war das am Anfang?
Ganz genau, am Anfang haben wir 2-3 Setzlinge importiert. Danach aber passiert das alles von selbst. Also alle die Pflanzen, die jetzt hier stehen, die sind spontan gekommen. Also die wachsen spontan. Wir können jedes Jahr hier rund 30, 40 Pflanzen wieder nehmen. Also das sind von Kaffeekirschen, die zu Boden fallen, austreiben und neue Pflanzen geben.
Pius Marti, Sie haben ganz viele verschiedene Pflanzen im Tropenhaus. Wenn wir jetzt hier vor dieser Kaffeepflanze stehen, Ja, woran sieht man eigentlich den Unterschied? Ich sehe hier einfach grüne Blätter, als Laie sehe ich keinen großen Unterschied.
Also der Kaffeestrauch präsentiert sich vielleicht irgendwo so als sehr großer Lorbeerstrauch, hat Lorbeerähnliche Blätter, meistens sehr glänzend. Je nach Alter sind sie dunkelgrün bis hellgrün. Wir sagen, als Agronom sage ich, der Habitus der Pflanze, das sagt mir schon, dass das Kaffee ist. Aber je nachdem, wie er geschnitten wird, kann er dann verschiedene Ausprägungen haben.
Wie ist das Klima hier drin, damit diese Kaffeepflanze gedeihen kann?
Wir haben ein durchschnittlich tropisches Klima für alle die Pflanzen, die wir haben hier, um irgendwie allen gerecht zu werden. Wir haben die Kaffeesträucher hier am schattigsten Platz im Tropenhaus, weil die Kaffeepflanze selber ist eigentlich so eine Pflanze, die auch in den Tropen im Halbschatten wächst. Und deshalb hat sie hier eigentlich den Platz auch im Tropenhaus unter Bananenbäumen und eben am Nordwestrand des Tropenhauses.
Ja, die Kaffeepflanze braucht also Schatten und normalerweise blüht sie auch und aus der Blüte wachsen dann kirschenähnliche Früchte.
Ganz genau. Kaffeekirsche ist wirklich so kirschenähnlich. Erst wenn man dann die Kirsche öffnet, merkt man, dass es kein einzelner Stein ist, sondern dass da zwei Bohnen drin sind.
Vielen Dank, Pio Smarti. So viel zur Einleitung zur Kaffeepflanze. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Ich gehe mal weiter vorbei an den Kaffeepflanzen und da gibt es Informationstafeln zu den verschiedenen Sorten von Kaffee. Bei mir steht nun Shahan Yeresian. Sie sind Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und führen in Wädenswil ein Kompetenzzentrum für Kaffee. Im Zusammenhang von Kaffee spricht man ja immer wieder von Koffein. Shahan Yeresian, was ist eigentlich das Koffein und welche Rolle spielt es beim Geschmack?
Guten Tag. Ja, Koffein ist natürlich ein Inhaltsstoff, das vor allem auf den Körper wirkt, ohne dass man ihn eigentlich schmeckt oder riecht. Das ist eigentlich mehr auf die Wachsamkeit, das hat einen Einfluss auf den Metabolismus, aber nicht unbedingt oder eigentlich gar nicht auf das Aroma. Aber natürlich ist Koffein sehr bekannt heute, weil es eben einen direkten Einfluss hat auf unseren Wachzustand, auf unsere Wahrnehmungen und so Sachen. Aroma ist eine ganz andere Geschichte. Aroma entsteht erst durch die Röstung. Koffein ist in der grünen Bohne, man könnte auch schon die grüne Bohne essen und hätte das Koffein schon. Hingegen das Aroma, das was wir eigentlich genießen, das entsteht erst, wenn man den Kaffee röstet. Und dort entsteht eben das ganze Spektrum an Geruch und Geschmacksnoten. Und ich denke, wir trinken Kaffee hauptsächlich wegen dem Genuss.
Über das Thema Rösten haben wir dann noch eine weitere Sendung in unserer Sommerserie. Aber beim Aroma spielt auch die Sorte natürlich mit einer Rolle. Da spricht man vor allem von Arabica und Robusta. Was ist da der Unterschied zwischen Arabica und Robusta? Das sind die zwei wichtigsten Sorten.
Ja, genau. Es gibt natürlich vielleicht 100 verschiedene Arten auf der Welt. Davon werden aber nur zwei verwendet für unsere Produkte, die wir trinken, weil das sind auch die beiden einzigen, welche im Aroma eine Qualität hervorbringen, die wir als einen Genuss betrachten. Alle anderen werden eigentlich nicht verwendet oder nur in lokalen, zum Beispiel in gewissen Dörfern, wo diese Bäume auftreten, kann man zum Beispiel in bestimmten Dörfern sehen, dass die Leute das auch rösten. Aber im Handel, im Welthandel treten die gar nicht auf.
Arabica ist, glaube ich, etwa 60% und Robusta 40%.
Ja, das stimmt. Das ist, im Welthandel ist das heute so. Früher war Arabica noch etwas mehr. Jetzt hat Robusta nachgelegt, ist ein bisschen mehr geworden. Und heute dominiert noch Arabica. Das ist die wertvollere Varietät als Robusta.
Sprechen wir über die Pflanzen. Auch hier gibt es eine Illustration, wo man sieht den Unterschied zwischen Robusta und Arabica. Robusta, das sagt schon der Name, dass diese Pflanze ist robuster. Was unterscheidet bei der Pflanzung dieser beiden unterschiedlichen Sorten? Was ist da der Unterschied, die Charakteristiken?
Ja, genau, also neben dem aromatischen Unterschied, Arabica ist sensorisch wertvoller, natürlich so, dass Robusta robuster ist und vor allem auf tieferen Lagen gepflanzt wird, auf vielleicht Meereshöhe, wohingegen Arabica mehr auf 1000 Meter Höhe angepflanzt ist, eine Pflanze, die ein bisschen langsamer reift, etwas größere Bohnen liefert und auch anders auf dem Ast verteilt, also die Pflanzen unterscheiden sich klein wenig voneinander. Und grundsätzlich ist halt eine Arabica eine Pflanze, die etwas höhere Lagen braucht.
Ein Unterschied ist auch die Herkunft, wo diese beiden Sorten gepflanzt werden. Robusta kommt mehr aus Vietnam und Arabica aus Brasilien. Darauf kommen wir dann noch zurück. Ich habe jetzt einen Test vorbereitet für Sie, Jean Iresian. Ich habe hier zwei Exemplare mitgebracht, Robusta und Arabica. Als Laie muss ich sagen, ich kann eigentlich keinen Unterschied feststellen. Ich habe hier zwei
Büchsen mit Bohnen drin, mit gerösteten Kaffeebohnen. Und man sieht da eigentlich schon, das Erste, was man eigentlich sieht, ist die Größe. Nicht? Arabica ist größer als Robusta. Das sieht man hier auch. Man hat hier etwas kleinere, hier etwas größere.
Bei der Kaffeebohne?
Genau, und deshalb ist diese Schachtel mit den Größen mal rein durch die Schachteln durchgeschaut, würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt eher die Arabica und hier rechts habe ich eher die Robusta spontan. Sind auch ein bisschen ründlicher, die Robusta-Bohnen meine ich jetzt. Und so würde ich jetzt einfach mal auf die Größe und die Ründlichkeit würde ich jetzt hier auf Robusta schätzen und hier auf Arabica.
Also links sagen Sie Arabica, jetzt drehe ich mal die Büchse um, mal schauen, was da steht unten. Arabica, richtig. Ja. Ich als Laie sehe da keinen Unterschied, aber für Sie als Experten natürlich ist das kein Problem. Aber jetzt haben wir auch gerade erfahren, die einen sind etwas kleiner und ründlicher und die anderen etwas größer. Jetzt gehen wir zusammen ins Kino. Es gibt nämlich hier auf dem Rundgang auch ein Kino und schauen uns kurz einen Film an über den Anbau von Kaffeebohnen in Äthiopien.
In einer weiten Hügellandschaft tief im Südwesten Äthiopiens wachsen letzte ursprüngliche Regenwälder. Verborgen unter ihrem Blätterdach reift eine Frucht, die das Leben der Menschheit verändert hat. Kaum jemand weiß, dass sie aus Äthiopien stammt.
Das ist Kaffee, wilder Kaffee, der überall in diesem Wald wächst. Ich lebe davon.
Für ein Kilo getrockneter Bohnen bekommt Kebede umgerechnet 15 Cent. Vor 2 Jahren war es noch 4-mal so viel. Aber die Weltmarktpreise sind dramatisch gefallen.
Jean Iresian, wir haben es gehört im Film, die Bauern verdienen sehr wenig. Es ist vielleicht eine spezielle Situation in Äthiopien. Der Mann sagt, 15 Cent für ein Kilo Kaffeebohnen ist wenig.
Das ist natürlich sehr wenig. Und man muss sich auch vorstellen, der Aufwand, der hier betrieben wird, um nur ein Kilo Bohnen oder im Prinzip sind das Kirschen zu ernten, die werden auch aufbereitet. Am Ende bleibt nur noch 30% von dem, das wirklich exportiert wird. Der Aufwand ist enorm und da ist auch eigentlich nicht viel zu machen, weil das Ernten ist nicht wie in Brasilien oder anderen Ländern. Da muss man wirklich in einem Wald, im tropischen Wald rumlaufen und die Bäume sind verteilt. Also man muss die dann wissen, wo die sind und erntet dann sehr, sehr mühsam auf manchmal hohen Meterhöhen diese Kirschen. Also es ist schon ein sehr schwieriges Leben für einen Kaffeefarmer.
Die Situation in Äthiopien ist sicher etwas speziell, weil es sehr viele Kleinbauern gibt, aber auch im globalen Kaffeeanbau. Es sind über 25 Millionen Kaffeebauern auf der Welt, viele Kleinbauern. Ist es nicht ungerecht, wenn die im Großen und Ganzen so wenig bekommen im Vergleich zu dem Milliardengeschäft, das der Kaffee jetzt heutzutage ist?
Ja, das ist sicher eine der Ungerechtigkeiten dieser Wertschöpfungskette, dass eben die Leute, die wirklich die Pflanze, das Produkt ganz am Anfang der Kette eigentlich ernten und über Monate hinweg zum Teil auch betreuen, dass eigentlich der Anteil, der bei ihnen bleibt, sehr klein ist. Das ist aber ein Problem der Weltwirtschaft ganz allgemein, nicht? Und ich denke, dass Äthiopien, auch wenn es sehr wenig verdient, es ist doch ein Land, das noch einen vernünftigen Lohn erhält, also Wert erhält. Äthiopischer Kaffee ist exzellenter Kaffee, ist berühmt weltweit und die Leute zahlen einen doch beträchtlichen Preis für äthiopischen oder kenianischen Kaffee.
Äthiopien liefert spezialisierten Kaffee. Wo bekommen die Bauern am wenigsten jetzt? Wo sehen Sie die Situation am prekärsten von den Lieferanten und den Anbaugebieten?
Es sind eigentlich Länder, auch wieder in Afrika, Länder wie Togo, Elfenbeinküste. Diese Länder auf der anderen Seite Afrikas haben relativ noch schlechtere, eine schlechte Situation, tiefere Preise, tiefere Qualitäten, haben eigentlich gar keinen großen Namen und leiden noch deutlich mehr als Äthiopien oder Kenia.
Jetzt haben wir von den afrikanischen Ländern gesprochen, Äthiopien auch. Aber wie sieht es bei den anderen Ländern aus, die viel dominanter sind beim Anbau von Kaffee? Brasilien zum Beispiel, wie sieht es dort aus?
Ja, Brasilien ist eine ganz andere Situation. Brasilien hat Monokulturen, das sind nicht Wälder, in denen die Bäume verteilt vorkommen. Sie ernten schon lange zum größten Teil maschinell. Da ist kein Bauer, der zwischen den Bäumen durchläuft. Da sind viel höhere Ernten in einem Tag, die zusammenkommen. Die ganze Aufarbeitung ist maschinell. Und in diesem Sinne ist eine viel höhere Professionalisierung. Auch haben sie viel größere Hebel im Verkauf, im Verhandeln mit den Zwischenhändlern, kriegen auch einen anständigen Preis. Das ist schon eine andere Situation in Brasilien, vom Preis her auch.
Gut, wir haben hier nun einen Knopf, den drücke ich und dann schauen wir, was passiert. Arabische Musik im Tropenhaus Wolhusen. Shahan Iresian, welche Rolle spielen die arabischen Länder beim Kaffee?
Ja, bei der Verbreitung des Kaffees sind natürlich die arabischen Länder ganz wichtig gewesen. Der Kaffee ist schon ursprünglich aus Äthiopien, aber angebaut, die ersten Kaffeeplantagen waren in Jemen. Und von dort aus ist eigentlich der Kaffee in die ganze Welt gegangen. Und deshalb ist eigentlich Jemen ein ganz zentrales Land für den Kaffee.
Jemen hat eine dominante Rolle gespielt in der Kaffeegeschichte. Wie hat Jemen die Dominanz dann verloren?
Jemen hat lange versucht, die Kaffeepflanze, ein Monopol zu halten, indem sie eben alle Pflanzen, alle Samen, die aus dem Land gegangen sind, immer gekocht sein mussten, damit sie nicht nirgendwo anders gepflanzt werden konnten. Das wurde dann doch durchbrochen. Gewisse Leute konnten keimfähige Samen im Ausland nehmen. Und so hat sich dann der Kaffee verbreitet in Europa, in botanischen Gärten, aber dann auch nach Indien, Indonesien und dann in die ganze Welt.
Wenn wir jetzt die dominanten Länder anschauen, die Rangliste zu oberst Brasilien, der wichtigste Lieferant, dann Vietnam, Indonesien, Kolumbien ist auch bekannt, Indien dann, Honduras, Uganda, Guatemala, Mexiko, Äthiopien. Sind eigentlich südamerikanische Länder und südostasiatische.
Ja, genau. Die Kaffeepflanze wächst um den Äquator herum. Das ist mal ganz wichtig, weil sie diese Art klimatischen Bedingungen braucht. Und deshalb sind all diese Länder eigentlich um den Äquator herum verteilt. Und Brasilien ist natürlich das Land, das mit Abstand am meisten Kaffee produziert. Sehr schwergewichtig Arabica-Pflanzen. Und Brasilien ist auch schon seit längerer Zeit eigentlich ein Kaffeeanbauland. Die Pflanze kam ursprünglich vom Botanischen Garten aus Europa. Nach Brasilien wurde dann zu einer sehr wichtigen Pflanze für die Wirtschaft.
Wenn ich mir die Liste anschaue, wir haben gesagt, Brasilien, wichtigster Lieferant, und dann Vietnam. Ist ein bisschen überraschend, Vietnam. Die haben stark ausgebaut in den letzten Jahren.
Genau, Vietnam ist eigentlich, vor 15 Jahren gab es dort noch keinen Kaffee. Und Vietnam hat ganz intellektuell im Prinzip im Kopf gesucht, was können wir machen nach dem Vietnamkrieg, um eine neue Industrie aufzubauen, eine neue Landwirtschaft zu generieren. Und die haben beschlossen, mit Helferländern, dass Kaffee ein neuer Industriebereich werden soll. Und die haben ganz bewusst sich auf Robusta fokussiert, weil Robusta ist einfacher anzubauen, viel weniger Pflege verlangt. Und die haben das dann zum zweitgrößten Kaffeeproduzenten der Welt sind sie geworden jetzt heute.
Jetzt haben wir viel über Kaffee gesprochen. Ich schlage vor, dass wir zum Schluss noch schnell einen Kaffee trinken gehen.
Das wäre toll.
Ja, wir sind nun beim Kaffee angelangt und können nun etwas Kaffeesatz lesen. Wie sehen Sie das in Zukunft? Was ist die größte Herausforderung für den Anbau des Kaffees?
Wenn ich wirklich die größte Herausforderung auswählen soll, dann denke ich, ist es der Klimawandel. Länder, in denen man traditionell schon seit 2-3 Jahrhunderten Kaffee anpflanzte, werden immer schwieriger heute wegen der Änderungen im Klima. Gehen die aus dem idealen Bereich heraus und Pflanzen wachsen dort nicht mehr gut. Und ganz besonders ist natürlich heute eine Sorge, sind diese äthiopischen Urwälder, wo der Kaffee eigentlich herstammt. Wir beobachten heute wegen dem Klimawandel, sind jetzt diese wilden Kaffeepflanzen dort gefährdet.
Jetzt haben wir über die Zukunft des Anbaus gesprochen. Kommen wir wieder zurück zum Tropenhaus Pio Smarti. Sie sind der Leiter des Tropenhauses hier in Wolhusen. Sie haben hier eine Ausstellung zum Thema Kaffee. Was fasziniert Sie persönlich eigentlich zum Kaffee?
Nebst dem verführerischen Duft, dem wahrscheinlich alle irgendwo erliegen, ist es auch der gesellschaftliche Aspekt. Kaffee wird oftmals in einer gemütlichen Runde genossen. Das kann an einer italienischen Bar sein, das kann das Café Lutz bei uns im Kanton Luzern sein. Der Austausch beim Kaffee, das finde ich etwas Wunderbares, nebst dem feinen Genuss natürlich vom Kaffee selber.
Pius Marti, der Geschäftsführer des Tropenhauses Wollhusen, in der Reportage von Manuel Rentsch. Die Ausstellung dort zum Kaffee läuft noch bis Ende Februar 2016. Aber Achtung, das Tropenhaus macht Sommerpause vom 13. Juli bis zum 4. August.
Kaffeeland Schweiz.
Um den Kaffee ranken sich ja viele Mythen. So heißt es, dass Kaffee dem Körper Wasser entziehe. Oder dass Kaffee einem den Schlaf raube. Aber stimmt das überhaupt? Klatsch und Klartext gleich in dieser Sendung. Vorher aber ein Überblick über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten dieser Woche. Und die hat Klaus Ammann zusammengestellt.
Mit der Zuspitzung der Griechenland-Krise sind Anleger noch vermehrt in den Schweizer Franken geflohen. Dies hat die Schweizerische Nationalbank auf den Plan gerufen. Sie habe interveniert, um der neuesten Aufwertung zu begegnen, erklärte Direktoriumspräsident Thomas Jordan am Montag.
Ja, wir haben jetzt eine ganz spezielle Situation mit dem Entscheid in Griechenland, nicht auf den Vorschlag der Europäer einzutreten und mit dem Entscheid, ein Referendum durchzuführen, hatten wir eine sehr große Unsicherheit über das Wochenende und jetzt heute Morgen. Und wir haben immer gesagt, dass wir bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv sind und wir sind jetzt stabilisierend im Markt gewesen.
Jordan bestätigte damit zum ersten Mal seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses Mitte Januar explizit, dass die SNB am Devisenmarkt interveniert hat. Zum Ausmaß der Intervention und zu möglichen weiteren Transaktionen wollte sich Jordan nicht äußern. Die Schweizer Banken und Versicherungen bekommen einen neuen Chefaufseher. Der Bundesrat hat den Juristen Thomas Bauer zum neuen Präsidenten der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA gewählt.
Meine Devise lautet: Fragen stellen. Die wichtigste Aufgabe der FINMA ist, Fragen zu stellen. Und da denke ich, das habe ich im Laufe meiner beruflichen Erfahrung gelernt, wie man Fragen stellt.
Thomas Bauer folgt auf Anne-Héritier Lascher, die auf Ende 2015 zurücktritt. Bauer ist Mitglied der SVP und war bis letztes Jahr Partner in der Rechtsabteilung des Beratungsunternehmens Ernst & Young. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA geht gegen den Krankenversicherer Groupe Mutuelle vor. FINMA-Sprecher Tobias Lux.
Die Groupe Mutuelle war extrem kompliziert aufgebaut und innerhalb dieser komplizierten Struktur haben die Kontrollmechanismen nicht funktioniert.
Der Krankenversicherer darf unter anderem bis 2016 keine neuen Kundenportfolio übernehmen. Wegen Hinweisen auf mögliche Straftaten wird Strafanzeige erstattet. Die Wettbewerbskommission WEKO hat eine Buße von 80 Millionen Franken ausgesprochen gegen Schweizer Sanitär-Grosshändler. Die Grosshändler hätten ihre starke Position mit Absprachen auszunutzen versucht, erklärt WEKO-Direktor Raphael Corazza.
Das Wesentliche ist, dass Preise und Preisbestandteile gemeinsam festgelegt wurden und dass man auch die Mengen besprochen hat in dem Sinne, dass man gemeinsam bestimmt hat, wer in einen gemeinsamen Katalog kommt und wer nicht.
Damit sei die Konkurrenz und die Produktevielfalt eingeschränkt worden. Dies alles zu Lasten der Sanitärinstallateure und vor allem zu Lasten der Endkunden, die zu viel bezahlten für WC-Schüsseln, Badewannen und Waschmaschinen. Beim Branchenverband der Sanitär-Grosshändler ist man empört über den Entscheid der WEKO. Dieser kann nun ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.
Kaffee. Klatsch. Und Klartext.
Mit Jan Baumann.
Kaffee erhöht das Risiko von Herzinfarkt und anderen Herzkrankheiten. Ist das wahr? Die Frage geht an Steffi Schlüchter, Ernährungsberaterin von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung.
Mit dem Thema Herzkrankheiten und Koffein und Kaffee, damit haben sich viele Forscher schon auseinandergesetzt. Und es konnte bis heute noch nicht klar bewiesen werden, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht wird. Auch der Cholesterinspiegel wird nicht erhöht. Herzrhythmusstörungen werden nicht erhöht durch den Konsum von Kaffee und Koffein in normalen Mengen.
Leute, die an Herzkrankheiten leiden, sollten die vorher den Arzt fragen, bevor sie Kaffee trinken?
Ich denke, die Wirkung von Kaffee und Koffein sollte man, wenn man es in normalen Mengen konsumiert, auch nicht überschätzen. Selbst jemand, der irgendwelche Herzprobleme hat, darf grundsätzlich Kaffee trinken. Wenn er aber das Gefühl hat nach dem Konsum, es geht ihm nicht gut, das Herz flattert oder das Herz reagiert etwas über, ist da noch nicht Gefahr im Verzug. Aber ich würde das auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen.
Kaffeeland Schweiz. Die Trend-Sommerserie. Nächste Woche
beschäftigen wir uns mit dem Handel. Was kaum jemand weiß, die größten Kaffeehandelsfirmen der Welt haben ihren Sitz in der Schweiz. Wir schauen aber einem langjährigen Händler des kleinen Berner Familienunternehmens Blaser Kaffee über die Schulter und lassen uns unter anderem erklären, was den Kaffeepreis beeinflusst.
Wir haben vor einem Jahr Berichte aus Brasilien bekommen, dass es zu wenig regnet und schlussendlich nach Einstieg von verschiedensten spekulanten Häusern explodierte dann der Preis um sage und schreibe 100%. Also es verdoppelte sich.
Der Kaffeehandel, unser Thema nächste Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Sie finden unsere Sommerserie natürlich auch im Internet unter srf.ch. Dort haben wir für Sie unter anderem auch ein Quiz vorbereitet, damit Sie Ihr Wissen über Kaffee testen können.
Kaffeeland Schweiz. Die Trend-Sommerserie.
Präsentiert heute vom Ivan Lieberherr. SRF Verkehrsinfo von 8.39 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel in beiden Richtungen wieder offen. Jedoch vor dem Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen ca. 9 km Stau. Die Wartezeit beträgt mindestens 1,5 Stunden. Die Einfahrt Göschenen ist in Richtung Süden gesperrt. Als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.